Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. In Ägypten gehen die Straßenproteste gegen Präsident und Regime weiter. Doch nun fordert die Armee die Menschen auf, nach Hause zu gehen. Man habe ihre Anliegen gehört. Brillengläser und Linsen für Kinder sollen wieder in die Grundversicherung, verlangen die kantonalen Gesundheitsdirektoren. Roche, der Pharmakonzern, hat Umsatz eingebüßt, den Gewinn jedoch steigern können. Löhne und Boni von US-Bankangestellten sind im letzten Jahr um 6% gestiegen auf Rekordhöhe. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Simonetta Sommaruga, die neue Justizministerin, über ihre ersten 100 Tage im Amt und über ihre Ziele und Ideen für die nächsten 1000. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Matt.
Die ägyptische Armee hat die Demonstranten aufgefordert, nach Hause zu gehen und zum normalen Leben zurückzukehren. Die Botschaft der Bevölkerung sei angekommen, sagte ein Armeesprecher im staatlichen Fernsehen. Die Armee ihrerseits habe mit ihrem Gewaltverzicht gezeigt, dass die Forderungen des Volkes legitim seien. Im Zentrum der Hauptstadt Kairo versammelten sich auch heute wieder Tausende von Gegnern von Präsident Mubarak. Unweit davon formierten sich Mubarak-Anhänger zu einer Gegendemonstration. Es kam nach Angaben von Augenzeugen zu hitzigen Wortgefechten, aber nicht zu Gewalt. Mubarak hatte gestern angekündigt, nur noch bis September regieren zu wollen. Die Forderung der Opposition nach einem sofortigen Rücktritt lehnte er damit ab. Inzwischen können die Menschen in Ägypten wieder über das Internet kommunizieren. Dieses war zu Beginn der Proteste vor einer Woche von der Regierung abgeschaltet worden. Auch in Jemen kündigt der Präsident seinen Rückzug aus dem Amt an. Präsident Saleh sagte vor dem Parlament, er strebe keine weitere Amtsdauer mehr an und er wolle auch nicht seinen Sohn als Nachfolger installieren. Saleh ist in Jemen seit 32 Jahren an der Macht. Seine Amtszeit endet 2013. Die Opposition in Jemen hat für morgen eine Massenkundgebung angekündigt. Das Verbot für Spielautomaten in der Schweiz gilt nicht für sogenannte Taktilo-Automaten. Das hat das Bundesgericht entschieden. In der Westschweiz betreibt die Lotterie Romande in 350 Gaststätten und Kiosken solche Automaten. Dabei werden durch Berührung des Bildschirms virtuelle Rubbellose aufgedeckt. In der Deutschschweiz will Swisslos ähnliche Apparate einführen. Herkömmliche Spielautomaten dürfen nur in Casinos betrieben werden. Seit Anfang Jahr müssen die Krankenkassen Brillengläser und Kontaktlinsen nicht mehr bezahlen. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren verlangen nun von Gesundheitsminister Burkhalter, dass er diesen Entscheid überdenkt. Die Brillengläser für Kinder sollen nach Ansicht der Gesundheitsdirektoren wieder von der obligatorischen Grundversicherung gedeckt werden. Bis Ende des letzten Jahres zahlten die Krankenkassen jährlich 180 Franken für Sehhilfen. Die Stadt Burgdorf im Kanton Bern verliert mittelfristig ihre Fachhochschule. Diese wird nach Bern und Biel verlegt. Wie die Berner Kantonsregierung mitteilt, soll die Berner Fachhochschule damit konkurrenzfähiger gemacht werden. Heute seien die Standorte der Fachhochschule zu verzettelt, begründet die Kantonsregierung ihren Entscheid. Die ETH Lausanne entwickelt für die Europäische Weltraumorganisation ESA die Antennen für eine neue Satellitengeneration. Es geht um Satelliten, welche die Form eines Würfels mit einer Seitenlänge von 25 cm haben. Sie können etwa für Erdbeobachtungen und für die Telekommunikation eingesetzt werden. Weniger Umsatz und dennoch mehr Gewinn. So sieht das Geschäftsergebnis von Roche aus. Der Basler Pharmakonzern machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47 Milliarden Franken, minus 3%. Als Grund für den Rückgang gibt Roche den starken Franken an. Der Gewinn stieg dagegen auf fast 9 Milliarden, plus 4%. Konzernchef Severin Schwan erhielt im letzten Jahr 11,4 Millionen Franken von Roche. In den USA haben die Banken ihren Angestellten im letzten Jahr Löhne und Boni in Rekordhöhe gezahlt. Gemäß dem Wall Street Journal stieg die Summe der Entschädigungen bei den 25 größten Finanzhäusern auf 135 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von fast 6% gegenüber 2009. Damit stiegen die Entschädigungen stärker als die Gewinne der Banken. Die Philippinen werden seit einem Monat von Überflutungen und Schlammlawinen heimgesucht. Ein Ende der starken Niederschläge ist nicht in Sicht. Die Zustände sind zum Teil katastrophal, vor allem auch in der Landwirtschaft. Bisher wurden 75 Todesopfer gezählt. Nach staatlichen Angaben haben etwa 2 Millionen Menschen ihre Wohnungen und Lebensgrundlagen verloren. Erste Ausläufer des Wirbelsturms Yasi haben die Ostküste von Australien erreicht. Meteorologen rechnen mit dem schwersten und gefährlichsten Sturm seit Jahrzehnten. Er soll Windgeschwindigkeiten von rund 300 Kilometern in der Stunde erreichen. Die Behörden des Bundesstaates Queensland gaben die höchste Alarmstufe heraus und riefen die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. In der ganzen Schweiz werden heute Nachmittag die Sirenen überprüft. Zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr wird die Funktionsfähigkeit des Alarms getestet. Laut dem VBS wird zuerst der allgemeine Alarm ausgelöst, ein regelmäßig auf- und absteigender Heulton. Später wird unterhalb von Stauanlagen der Wasseralarm getestet. Dieser besteht aus 12 tiefen Tönen, die jeweils 20 Sekunden dauern. Beim Sirenentest besteht kein Grund zur Sorge.
12.36 Uhr. Ägyptens Präsident Hosni Mubarak will sein Amt also im September niederlegen. US-Präsident Obama sähe das gerne früher und die Menschen auf den Straßen und Plätzen verlangen Mubaraks Rücktritt immer noch subito. Wir berichten in den nächsten Minuten. Und weiter, der scheußliche Fall des Pflegers, der über Jahrzehnte schwerbehinderte Menschen sexuell missbraucht hat. Wie konnte das geschehen? Wir suchen Antworten auf bange Fragen. Die Jahreszahlen von Roche und Fakten zu wissenschaftlich natürlichen Hürden für alle der Branche, die neue Medikamente suchen. Und Gast im Tagesgespräch ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die ersten 100 Tage, quasi die Probezeit, hat sie hinter sich und jede Menge Arbeit vor sich im Justizdepartement. Tagesgespräch im 1. und 4. um 1.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.552 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2965 gehandelt, der Dollar zu 93,68 Rappen. Das Wetter. Im Flachland und an den Voralpen lockert sich der Hochnebel vielerorts auf und es wird sonnig. In den Alpen und im Süden ist es ganztags sonnig. Die Temperaturen liegen am Nachmittag im Norden bei 0 Grad, im Süden bei 10 Grad. Morgen Donnerstag ist es abgesehen von lokalen Nebelfeldern zuerst sonnig, später ziehen im Norden Wolken auf. Diese bringen gegen Abend höchstens stellenweise etwas Schnee oder Regen. Im Süden bleibt es sonnig. Am Freitag ziehen in Jura Nähe Wolken vorbei, sonst scheint meist die Sonne. Im Norden wird es milder mit 5 Grad, im Süden gibt es 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
In Ägypten ist die Situation vertrackt. Die Massen in den Straßen sind entschlossen, nicht mehr Ruhe zu geben, bis Machthaber Mubarak gegangen ist. Dieser aber will seine Amtszeit aussitzen, bis zu den Wahlen im Herbst. Seine Rede gestern Abend hat überhaupt nicht zur Beruhigung der Lage beigetragen. Aus Kairo kommt der Bericht von Irene Meyer.
Er will bleiben, bis September. In seiner Fernsehrede heute Nacht hat Präsident Hosni Mubarak klargemacht, dass er seinen Sessel erst im Herbst räumen will. Eine weitere Amtszeit wäre er nicht mehr anstreben, sagte der 82-Jährige. Die Protestbewegung auf den Straßen Ägyptens wollte etwas ganz anderes hören, den sofortigen Rücktritt des Autokraten. Mohamed El-Baradei, inoffizieller Oppositionsführer und langjähriger Diplomat, reagiert zornig auf Mubaraks Rede. Ein Trick, eine Täuschung sei dies, sagt El-Baradei. Wer immer Mubarak diesen Rat gegeben habe, habe Ägypten einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Wenn Mubarak nicht sofort gehe, so El-Baradei, falle das Land in eine monatelange Agonie und Instabilität.
Whoever gave him that advice gave him absolutely the wrong advice. He just had to let go.
Hat die amerikanische Regierung Mubarak beraten? Der ägyptische Friedensnobelpreisträger sagt, er wisse es nicht, er habe den US-Gesandten hier in Kairo nicht getroffen. Kurz nach Mubaraks Rede nahm in Washington US-Präsident Obama Stellung.
What is clear, and what I indicated tonight to President Mubarak, is my belief that an orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now.
Der Wandel in Ägypten müsse friedlich und ordnungsgemäß vonstatten gehen, sagte Obama und fügte an, er müsse jetzt beginnen. Aber ohne Mubarak verlangt die Protestbewegung kategorisch seit einer Woche lautstark im ganzen Land. Viele Demonstranten und Oppositionelle fürchten nun, dass dies der Versuch sei, den Aufstand auf gewaltlose, aber genauso effektive Weise einzudämmen. Enttäuschung und Wut erfassen auch George Ishaq, ein Oppositioneller der ersten Stunde. Er war vor Jahren Mitbegründer der Bewegung Kifaya. Die Situation wäre jetzt völlig unberechenbar. Die Stimmung sei dermaßen aufgeladen, dass er um sein Land fürchte, sagt Ishaq. Den Vorschlag Mubaraks, dass das Parlament zusammentreten und die Verfassung ändern soll, damit freie Wahlen möglich würden, lehnt Ishaq ab. Denn dieses Parlament sei das Produkt gefälschter Wahlen.
The parliament is not fair. The parliament is false. We don't use this parliament because we have many law cases about this parliament.
Unberechenbar wird die Situation jetzt auch, weil sich die Anhängerschaft Mubaraks formiert. Immer mehr Pro-Mubarak-Protestzüge tauchen in Kairos Innenstadt auf.
Die Lage in Ägypten ist also schwieriger geworden. Gestern strömten Hunderttausende auf die Straßen und hatten dafür sozusagen den Segen der Armee. Heute Vormittag hat die Armee nun plötzlich die Leute aufgefordert, sie sollten zu Hause bleiben. Man habe die Botschaft der Straße, die Anliegen der Leute verstanden. Jetzt direkt zu Ihren Meier in Kairo. Sie haben die Erklärung der Armee genau angehört. Was ist davon zu halten? Hat die Armee ihre Haltung geändert?
Also die Armee verlangt faktisch das Ende des Aufstandes und stützt damit die Position, die Mubarak in seiner Rede heute Nacht vertreten hat. Die Demonstranten aber verlangen nach wie vor den sofortigen Rücktritt des Präsidenten. Das ist ihre zentrale, bisher unerfüllte Forderung. Mubarak scheint hinter den Kulissen Unterstützung bekommen zu haben in seiner harten Position. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Armee gespalten ist und es gibt auch Anzeichen dafür, dass einzelne offizielle ältere Oppositionsgruppen, wie zum Beispiel die WAFD-Partei, wankelmütig geworden sind. Wer was wie genau beeinflusst und auch welche Rolle die amerikanische Vermittlung dabei spielt, ist aber unklar.
Und was tun die Menschen? Folgen sie der Armee, der sie bis jetzt ja vertraut haben und auch vertrauen konnten?
Nein, sie befolgen diese Erklärung nicht, diesen Aufruf. Die Lage ist im Moment wirklich ganz unberechenbar und unabsehbar. Die Protestbewegung hat erklärt, sie werde weitermachen bis zum Rücktritt Mubaraks. Und es gibt im Moment nun in der Innenstadt Kairos Demonstrationen gegen und Demonstrationen für Mubarak. Und El Baradei hat gestern vor einer möglichen Konfrontation gewarnt und darum auf dem sofortigen Rücktritt des Präsidenten bestanden.
Das war live aus Kairo, Irene Meyer. Weltweit fiebern Millionen von Menschen mit Ägyptens Bevölkerung mit. Trotzdem wirkt sich die unsichere Lage am Nil und am Roten Meer negativ auf das Image Ägyptens als beliebtes Ferienziel aus. Der Zufall will es, dass die Mustermesse Basel ab übermorgen Ägypten als Gastland präsentiert. Keine einfache Aufgabe. Beat Giger aus Basel.
Noch haben die Standaufbauer alle Hände voll zu tun, aber so langsam bekommt die graue Basler Messehalle exotisches Flair. Hier ein goldener Sarkophag, da eine prächtige Sphinx und überall goldene Obelisken. Messeleiter Chris Eichenberger hat einiges unternommen, das diesjährige Mubarak-Gastland im besten Licht zu präsentieren. Die Ereignisse der letzten Tage machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung.
Das hat uns auf jeden Fall überrumpelt und beschäftigt uns auch. Und von dem her haben wir schon ruhiger geschlafen als die letzten paar Tage.
Trotzdem, den Ägypten-Auftritt einfach abzusagen, dies sei keine Option gewesen, sagt Eichenberger.
Wir haben von Anfang an immer den Kontakt gesucht zum ägyptischen Fremdenverkehrsamt in Zürich und war für uns von Anfang an klar, wir wollen Ägypten zeigen, auch die schönen Seiten von Ägypten. Das einzige Problem ist die Tonalität des Auftrittes, die Stimmung am Stand. Die Leute müssen anders auf die Kunden zugehen, als man das vielleicht vor 2 Wochen noch gedacht hat.
Will heißen, auf Musik und Tanz, wie ursprünglich geplant, wird verzichtet. Statt laut zu feiern, soll das Land in einem ruhigeren, würdigeren Rahmen gezeigt werden. Obwohl es bei der größten Publikumsmesse der Schweiz natürlich hauptsächlich ums Verkaufen geht, buchstabieren die verantwortlichen Standbetreiber deshalb zurück. Man wolle nicht einfach möglichst viele Touristen gewinnen, sondern den Schweizerinnen und Schweizern auch die Geschichte und Kultur Ägyptens näher bringen, sagt beispielsweise Yasser Saler.
C'est pas forcément pour qu'on ramène les gens chez nous, c'est plutôt faire les gens de la Suisse savoir l'Égypte.
Saler, der mit einer Schweizerin verheiratet ist, ist mit seinen Gedanken ständig bei seinen Landsleuten. Wie viele hoffe auch er auf gute Nachrichten aus seinem Heimatland.
Moi, je suis comme tout le monde, comme tous les Égyptiens que j'attends de voir des bonnes nouvelles. Qu'on a envie, comme la Suisse, qu'on a les vrais démocrates. Quand on vote pour un président, c'est nous qui choisissons les présidents. J'aimerais qu'on ait une vie libre.
Er wünsche sich eine freie Demokratie, ein freies Leben, so wie in der Schweiz. Die Menschen sollten selbst ihren Präsidenten bestimmen dürfen. Die meisten Ägypter, die den Muba-Gastauftritt betreuen, leben wie Yasser Saler hierzulande. Noch offen ist jedoch, ob es auch die etwa 20 Stammbetreiber aus Ägypten selbst rechtzeitig an die Muba schaffen. Sie werden in den nächsten Stunden in Basel erwartet.
Der Fall ist scheußlich. Ein Pfleger gesteht, während 29 Jahren über 100 Menschen sexuell ausgebeutet zu haben, darunter Schwerstbehinderte. Menschen also, die in besonderem Maße geschützt werden müssen, weil sie sich selber gar nicht wehren können, weil sie sich oft auch nicht ausdrücken können. Wie konnte das geschehen und wo müssen Heimverantwortliche und Ausbildungsstellen ansetzen, damit Pflegende solche Verbrechen nicht mehr begehen können? Freddy Gasser.
Für Laien ist es kaum vorstellbar, dass jahrzehntelanger Missbrauch von Behinderten unentdeckt bleibt. Fachleute hingegen betonen, eine Garantie gegen Missbrauch könne es nicht geben. Sagt zum Beispiel Stefan Ospar, er ist Schulleiter bei Agogis, einer Ausbildungsstätte für den Sozialbereich.
Es gibt keine absolute Garantie in diesem sehr anspruchsvollen Berufsfeld, dass keine Übergriffe vorkommen können. Es ist aber so, dass wir ganz viel dafür tun, und das gilt für alle Ausbildungsstätten, dass wir Persönlichkeiten ausbilden, die diese enorme Verantwortung auch in Stresssituationen tatsächlich tragen können.
So gehöre zum Selektionsverfahren auch, dass man Situationen übe unter Stress, in denen aber Übergriffe nicht passieren dürfen. Und da könne man durchaus selektieren.
Es kommt immer wieder mal vor, dass wir bei jemandem sagen müssen, das geht so nicht, wir können es nicht verantworten, auch berufsethisch nicht verantworten, dass diese Person auf Schutzbefohlene losgelassen wird.
Auch in den Heimen gilt, Übergriffe erst gar nicht zulassen. Wichtig sei ein offenes Klima im Team, sagt Susanne Schackme. Sie ist Direktorin des Wohnheims Riggisberg im Kanton Bern. 265 Menschen leben unter ihrer Obhut. Wichtig sei ihr dabei, dass unerklärliche Verhaltensveränderungen offen diskutiert würden.
Da fragen wir nach, wir sprechen mit den Menschen, wir sprechen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Da ist eine wirklich offene Kultur, dass man ein Problem ansprechen darf. Und die Menschen, wo hier wohnen, die können wirklich auch zu mir ins Büro kommen. Das ist wirklich eine offene Kultur, dass man darüber spricht, wenn etwas wahrgenommen würde, was nicht gut ist.
Offenes Klima sei wichtig, aber auch Kontrolle. Sie beginne bereits bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden. So verlange sie,
dass wir wirklich über Gefühle sprechen können und müssen. Gefühle, wenn man das Gefühl hat, einem Menschen geht es nicht so gut. Das kann sein durch eine Krankheit, aber es kann auch durch irgendetwas sein, das man anspricht und dass sie kommen und wir hingehen.
Genau geprüft werden müssten auch die Dossiers der Mitarbeiter.
Der Bereichsleiter, der Ressortleiter und auch ich sehe jedes Anstellungsdossier und hinterfrage, hast du da nachgefragt, warum sind da viele Wechsel oder warum ist irgendetwas? Und dann sprechen wir mit den Menschen.
Wichtig sei ihr dabei nicht nur die objektive Prüfung, sondern auch die ganz persönliche Wertung, sagt Susanne Schackme.
Wenn da irgendwo etwas hängen bleibt, da fragen wir nach, da fragen wir ganz spezifisch auch bei Vorinstitutionen nach oder beim Bewerber oder Bewerberin, und wenn das nicht stimmt, dann wird jemand nicht angestellt.
Kontrolle von außen, beispielsweise von Kantonsstellen, reichten da nicht.
Kontrolle von außen ist sehr schwierig. Also wenn man in eine Institution einen Tag kommt, da spürt man ja nicht, was der Alltag ist.
Letztlich gehe es darum, dass ein Vertrauensverhältnis herrschen könne zwischen den Betreuenden, den Bewohnern und deren Familienangehörigen. Aber gerade so heikle Bereiche wie die Intimpflege bzw. Sexualität grundsätzlich seien nach wie vor ein Tabu in vielen Behindertenheimen, sagt Heidi Lauper, Co-Geschäftsführerin von Insieme, der Organisation der Eltern von Behinderten. Das führe dazu,
dass viele auch nicht wahrhaben wollen, dass solche Übergriffe auch bei ihnen in einer gut geführten Institution stattfinden können, dass da jemand sein kann, der so etwas tut. Das entspricht vielleicht auch nicht dem Bild, das die Fachpersonen von sich selber haben und man da lieber vielleicht auch ab und zu ein Auge zudrückt, als genau hinzuschauen.
Deshalb komme nicht nur den Fachleuten eine besondere Verantwortung zu, sondern auch den Eltern.
Sie sind es ja die, die schauen, dass es ihren Kindern gut geht. Das heißt, sie müssen immer wieder deponieren, dass die Institutionen entsprechende Konzepte haben, dass bestimmte Schulungen vorkommen.
Und nicht zuletzt, so Heidi Lauper, müssten Eltern wie Betreuende ihre Schutzbefohlenen schlicht ernst nehmen, gerade weil sie sich und ihre Anliegen kaum in Worte ausdrücken können.
Das war ein Bericht von Inlandredaktor Freddy Gasse. Roche hat ein durchzogenes Jahr hinter sich. Der Umsatz ist leicht gesunken auf knapp 47,5 Milliarden Franken. Leicht aufwärts ging es mit dem Gewinn auf knapp 9 Milliarden. Das tönt nach viel, doch für Roche sind das fast schon schlechte Zahlen. Der Wind im Pharmageschäft wird rauer. Das spürt auch Roche. Thomas Oberer.
Weniger Umsatz, aber mehr Gewinn. Trotzdem, einfach war es letztes Jahr nicht, sagt Roche-Chef Severin Schwan.
Es war ein schwieriges Jahr, aber wir sind mit den Ergebnissen zufrieden. Wir haben insgesamt ein solides Ergebnis erreicht. Wir sind in der Pharma mit 5% gewachsen, also deutlich schneller als der Markt. Und wir sind in der Diagnostika-Division sogar mit 8% gewachsen, zweimal so schnell wie der Weltmarkt.
Doch auch wenn Schwan hier die Stärken von Roche hervorstreicht, so darf dies nicht täuschen. Auch die erfolgsverwöhnte Roche spürte 2010, dass im Pharmageschäft der Gegenwind immer härter geworden ist. Gespürt hat Roche letztes Jahr den harten Franken. Nach unten gedrückt hat den Umsatz auch das Grippemittel Tamiflu. Dieses hatte Roche zum Höhepunkt der Schweinegrippe noch unverhoffte Milliardenumsätze gebracht, die jetzt wieder weggefallen sind. Vor allem aber macht auch Roche, wie allen Pharmaunternehmen weltweit, der Druck der Behörden auf die Gesundheitskosten zu schaffen. Die Gesundheitsreform in den USA und auch die europäischen Sparmaßnahmen beginnen sich negativ aufs Geschäft auszuwirken. Roche-Chef Schwan sieht dem gelassen entgegen.
Da gibt es nur eine Antwort und das ist ständig bessere Medikamente und diagnostische Tests zu entwickeln, die den Patienten tatsächlich einen Nutzen bringen.
Was hier so edel und hilfreich tönt, heißt im Klartext, Roche will neue Medikamente auf den Markt bringen, die von den Krankenkassen bezahlt werden müssen, auch wenn sie teuer sind und Roche damit solide Gewinne bescheren. Doch hier hatte Roche letztes Jahr auch einige Rückschläge zu verzeichnen. Zulassungen in den USA wurden verweigert, einige Medikamente in der Vorbereitung erwiesen sich als Flop und mussten gestoppt werden. Kein Problem, sagt Schwan, das gehöre zum Geschäft.
Auf der einen Seite haben sie immer wieder Ausfälle in der Produktepipeline. Was entscheidend ist, ist, was kommt insgesamt dann heraus. Und wir haben gleichzeitig sehr, sehr viele interessante Produkte in die späte Entwicklung weitergebracht.
Bereits im November hatte Roche ein Kostensenkungsprogramm und den Abbau von weltweit 4.800 Stellen angekündigt. Mehr sei für die Mitarbeiter nicht zu befürchten, machte Schwan heute klar.
Wir bleiben bei dem Programm, wie wir es im November angekündigt haben. Es kommt keine zweite Welle.
Trotz den eingeleiteten Sparprogrammen, die Börsenanleger bleiben skeptisch. Sie sehen die Zukunft von Roche nicht so rosig wie der Basler Konzern selber. Dass Roche nur noch etwa gleich rasch wachsen will wie der Markt, wird als Enttäuschung betrachtet. Die Zeit von Roche als Überflieger der Branche scheint mindestens für den Moment vorbei.
Die Pharmafirmen sind unter Druck. In den nächsten Jahren laufen viele ihrer Patente auf Medikamente ab und dazu versuchen weltweit die Staaten, die Kosten ihrer Gesundheitssysteme zu reduzieren. Das reduziert nicht nur die Gewinne der Pharma-Multis, sondern auch die Summe, die sie in die Entwicklung von Medikamenten stecken können. Doch neben diesem wirtschaftlichen Problem hat die Pharmabranche bei der Medikamentenentwicklung auch ein wissenschaftliches. Es wird immer schwieriger und damit auch teurer, neue Medikamente zu entwickeln. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Wie stark die Branche unter Druck steht, macht ein aktueller Entscheid des weltgrößten Pharmakonzerns Pfizer deutlich. Um die Forschung profitabler zu gestalten, schließt er sein britisches Forschungszentrum mit 2400 Mitarbeitern. Und diese heckten immerhin den Kassenschlager Viagra aus. Pfizer reagiere auf ein grundlegendes Problem der Pharmaindustrie, sagt Karl Hofbauer. Er arbeitet am Basler Biozentrum und kennt die Probleme der Medikamentenentwicklung eingehend.
Es ist bedrückend zu sehen, wie über die Jahre die Entwicklungskosten für neue Arzneimittel exponentiell ansteigen und die Zahl neuer Arzneimittel langsam eher nach unten geht.
Bis zu 1,8 Milliarden Franken kostet heute die Entwicklung eines Medikaments. Dies hat verschiedene Ursachen, auch solche, die für die Patienten durchaus positiv sind. So sind die Behörden heute strenger, bis sie ein Medikament zulassen.
Wenn Sie heute Herzschwäche behandeln, ist Ihr Ziel nicht, den Patienten kurzfristig zu mehr Leistung zu bringen, sondern das Ziel ist, die Überlebensrate zu erhöhen. Und um das nachzuweisen, brauchen Sie einen ganz anderen Aufwand als für kurzfristige Leistungssteigerung.
Eine weitere, für die Pharmaindustrie beunruhigende Ursache nennt Rudi Ebersold, ein Spezialist für komplexe biologische Systeme von der ETH Zürich.
Es ist wahrscheinlich schon so, dass die einfachen Wirkstoffe, diese tief hängenden Früchte, gefunden sind.
Die einfachen Krankheiten kann man heilen, nun harren noch die komplizierteren Leiden. Und diese versteht man nicht genügend. Bisher untersuchten die Forscher einzelne Komponenten des Körpers, einzelne Moleküle, die schadhaft sind. Doch an der Entstehung einer komplexen Krankheit wie Krebs sind tausende Moleküle beteiligt.
Die Konsequenz für die Pharmaforschung ist, dass man zunehmend versucht, nicht mehr einzelne Aktivitäten zu inhibieren, ihre Funktion zu stören, sondern dass man versucht zu verstehen, wie diese Moleküle eingebettet sind in einem Netzwerk von anderen Molekülen und dann versucht, die kritischen Knoten in diesen Netzwerken zu finden.
Und bei diesen kritischen Knoten versuchen die Forscher mit neuen Wirkstoffen anzusetzen. Doch die Analyse komplexer Zusammenspiele im Körper erfordert Labormaschinen, die es teilweise noch nicht einmal gibt. Man steht also erst am Anfang. Bis aus diesem Systemansatz Medikamente entstehen, wird es dauern. Und einfacher wird es trotz all der Technik nicht, sagt Karl Hofbauer vom Biozentrum.
Jeder Schritt heißt immer mehr Investitionen, immer größeres Risiko, dass man auf Abwege gerät mit seiner ursprünglichen Hypothese. Also es wird ganz sicher teurer.
Immerhin könnte sich das breitere Wissen in einem Punkt etwas kostendämpfend auswirken. Man wird in Zukunft besser wissen, welche Medikamente bei welchen Patienten auch tatsächlich wirken. So könnten unwirksame Behandlungen vermieden werden. Gut für die Patienten, weniger gut für die Pharmafirmen.
Die Zeit der breit eingesetzten Präparate, die Zeit der Blockbuster ist wahrscheinlich vorüber. Das heißt also, mit wenig Arzneimittel sehr viel Geld zu machen, weil man sie bei sehr vielen Patienten geben kann, das ist sehr wahrscheinlich Vergangenheit.
Vorbei die Zeit, als einige wenige Kassenschlager wie Viagra einen großen Pharmakonzern jahrelang über Wasser halten konnten.
Das war ein Bericht von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.